mutig komme ich vor deinen Thron. Heute Morgen sind wir ja zusammengekommen als Gemeinde, um vor den Thron Gottes zu kommen. Wahrscheinlich habt ihr daheim auch eine Thronzeit durch die Woche durch. Aber heute sind wir mal alle zusammen und haben miteinander eine Thronzeit. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Alle die da sind und alle die, wo weiter weg sind und über den Livestream zuschauen, herzlich willkommen. Ich will gerade zuerst mit den Mitteilungen anfangen, weil wir so viel haben heute. Die nächste Woche ist eine ganz spezielle Woche. Sie fängt am Mittwoch an, also eigentlich fängt sie am Montag an, aber sie fängt am Mittwoch an, da mit dem Gebet 19.30. Nicht so wie normal. 19.30 da treffen wir uns zu einem Erntedankgebet. Unsere Bohnen sind dieses Jahr nicht so gut gelungen, aber wir haben trotzdem gleich viel zum Danken. Das wäre am Mittwoch. Am Donnerstag ist der sogenannte Hüttenplausch. Wer noch keinen Zettel mitgenommen hat, noch keine Einladungen draussen, hat es noch relativ viel. Und bitte, alle die, die kommen und jemanden mitbringen, dann doch einschreiben, wie viel es sind, dass man jemanden weiss, wie man ja, mit Fleisch und Chips und Gurken muss schauen. Und dann kommt der Freitag. Auch wieder da, das Konzert mit dem Tobi Meier. 19.30 auch. 19.30 da innen. Es hat draußen noch ganz viele Einladungen. Und man sollte immer noch Einladungen verteilen. Ein paar von uns sind schon gestern. Aber es hat immer noch, es ist, also da rundum ist alles eingeteilt, so in Zonen, wo man einfach dann kann die in Briefkästen tun und die Leute dazu einladen oder auch die Leute, die man daheim hat oder um sich herum hat, nochmal einladen. Also es hat noch genug Einladungen. Das ist der Freitag. Am Samstag hat es nichts. Da könnt ihr posten. Aber am Sonntag ist der Erntedank-Gottesdienst. Auch da kann man Menschen mitnehmen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn Menschen, die um uns herum leben, wieder neu lernen, zu danken. Hat sich verloren. Weil wir nehmen alles so verrückt selbstverständlich. Das soweit Mitteilungen für die nächste Woche. Jetzt bitte Grossvater oder ja gut. Gut. Wir fahren heute weiter mit dem Mann hier. Der Künstler hat ihn so gemalt, der Josef in Ägypten. Wir haben jetzt ja den Josef verfolgt über verschiedene Stationen von seinem Leben. Er ist verkauft worden, hat Probleme gehabt, also Problem hat Frau Potiphar mit ihm gehabt, nachher in die Kiste gekommen. Und so hat sich ganz ein Haufen Ungerechtigkeit in seinem Leben ausbreitet. Und er ist wieder frei gekommen. Und eines schönen Tages hat es einen absoluten Klimawandel gegeben. 7 Jahre. Immer weniger Regen. Immer weniger Ernte. Immer mehr Hunger. Es sieht so aus, wie das im ganzen Gebiet vom Nahen Osten sich ausbreiten kann. Eine Hungersnot. Und der Jakob hat seine Söhne geschickt nach Ägypten, geht doch dort posten. Weil Gott hat vorgesorgt durch den Josef. 7 Jahre bevor es losgegangen ist, hat er angefangen zu sammeln, hat er angefangen anlegen, hat er angefangen Speicher machen. Und was losgegangen ist, war etwas da gewesen. Dann sind die Brüder gekommen. Und dann wird es ja interessant, oder? Weil plötzlich trifft wieder einmal die Vergangenheit aufeinander. Die Brüder haben ihn verkauft und jetzt ist er einer der mächtigsten Männer in Ägypten. Der macht er so, oder? Rüber runter. Da gibt es gar nichts. Und der Josef sagt zu ihnen, ihr sind, was hat er gesagt? Ah, ihr seid Spion! Und schaut mal die Gesichter an. Schaut mal die Gesichter an, wie sie daher schauen. Was für einen Schreck die haben. Heute fahren wir weiter mit einem Schritt mehr vom Josef. Es bleibt nicht beim Schreck. Es gibt noch einige ganz interessante Sachen, die wir heute miteinander hören. Jetzt machen wir zuerst eine Zeit der Anbetung. Bitte, das Team, kommt führen. Sie leiten uns bei den Liedern und bei all dem, was sie vorbereitet haben.
So, danke vielmals. Ein schönes Ensemble haben wir da. Und tut mir leid, ich habe gemeint, nach dem zweiten Lied, ich dachte, es war eine relativ kurze Stille dort zwischen denen. Und dann habe ich den Jean-Pierre vorgewunken. Also tut mir leid, ich habe verstanden, nach dem zweiten Lied, und das ist irgendwie das dritte. So. Genau. Auch ganz herzlichen Dank für die, die sind gegangen flyern. Es ist so auch ein Frusterlebnis, weil es ja viele Häuser gibt, die man gar nicht reinrühren darf. Gerade die neuen Bauungen haben zum Teil standardmäßig keine Werbung drauf und da gehen wir so nicht rein. Und es ist jetzt halt so. Aber es ist gut, wenn man das flyern und hoffen, dass sich vielleicht der eine oder andere doch ansprechen lassen und einladen lassen, ist doch für die Leute eine grosse Hürde, einfach so einen Ort hinzugehen. So eine recht weisse, dass die innen aussieht und so, weil es ja nicht jetzt ein öffentlicher Konzertsaal ist. Aber es wäre schön, wenn wir natürlich da Gäste hätten. Und der andere Effekt ist einfach, es ist auch gut, wenn die Leute immer wieder mal etwas von uns hören. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Vielleicht dann wird man auch bekannt und denkt, ah ja, habe ich auch schon gehört, Weihwachiller und so. Und dann haben sie es einfach vielleicht mal auf einem Flyer gelesen, wenn sie ihn überhaupt gelesen haben. Dann zum nächsten Sonntag möchte ich vielleicht noch schnell ergänzen. Wir sind ja dann zum Mittagessen eingeladen vom Theo. Er kommt nächsten Sonntag nochmal und dann ist so wie sein offizieller Abschluss, den er uns noch einladen will, ist Nassacker Restaurant. Und das wäre gut, wenn die dort kommen und Theo freut sich, wenn wir möglichst spielen kommen, sich auch anmelden. Und das könnt ihr am Thomas oder könnt ihr mir sagen, oder am Rees oder am Kurt, dann können wir untereinander, dann müssen wir schon, wo wir die Anmeldung dann weitergehen. Einfach, dass auch das Nassacker das weiss, wie viele Leute das sie zu erwarten haben. Das ist schon sehr nett, dass uns da der Theo einlädt. Das ist eine ganz flotte Sache. Und freuen wir uns doch auf die Zeit. So. Was die Söhne Jakobs ihrem Bruder Josef angetan hatten, ist brutal, man kann nicht sagen unmenschlich, weil wir Menschen sind eben brutal. Es ist vielleicht gerade extrem menschlich. Und wir würden vermutlich sogar sagen, so etwas ist unverzeihlich. Also das ist dann wirklich, dass sowas kann man sich kaum vorstellen, wie soll so etwas wieder in Ordnung kommen. Doch was unmöglich scheint, ist doch möglich. Obwohl die Brüder von Josef seine Zukunft ausradieren wollten, ihn töten, wurde Versöhnung möglich. So beschäftigen wir uns heute mit der eindrücklichen Versöhnungsgeschichte dieser Familie. Und Jean-Pierre hat uns ja schon mal hier nahe zur Geschichte rangeführt. Die Brüder Josefs waren total am Boden zerstört. Sie meinten, sie müssen ohne Benjamin zu ihrem Vater zurückkehren. Und sie wussten, das würde ihrem Vater das Herz brechen. Ja, würde vielleicht sogar sterben aus lauter Schock. Und so flehte Judah, der damals der Wortführer war, als es darum ging, ihren Bruder zu töten, flehte er um das Leben seines jüngeren, verwöhnten Vatersohnes, Vatersöhnchens. Erlaube mir, Herr, sagt er zu Josef, dass ich anstelle des Jungen hier bleibe und dein Sklave werde, ihn aber lass mit den anderen heimkehren. Ich will gerade stehen für die Sache. Wie hatte sich dieser Juda verändert? Er war bereit, sich für seinen kleinen Bruder zu opfern. Und so erkannte Josef, wie stark sich seine Brüder doch verändert hatten. Denn sie hatten ja allen Grund gehabt, jetzt diesen jungen, verwöhnten Benjamin, eben auch so das Vatersöhnchen, das Bevorzugte, zu entsorgen. Und sagen, ja gut, behalt ihn. Wir sagen es dann dem Vater, dass er nicht mitkommen konnte. Nein, jetzt war er bereit, an seiner Stelle hinzustehen und ihn zu beschützen. Und nun konnte sich Josef nicht mehr länger beherrschen. Alle Bediensteten mussten sofort den Raum verlassen. Und als er mit seinen Brüdern allein war, gab er sich zu erkennen. Josef brach in Tränen aus. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten und bald wusste der ganze Hof des Pharaos davon. Muss man sich vorstellen, der zweitmächtigste Mann im Reich heult dermaßen los, dass im ganzen Palast die Leute sagen, nee, der weint. In diesem Moment vermischte sich sein Schmerz, der jahrelang durch die Trennung von seiner Familie verursacht wurde, mit seiner großen Freude über sein gefundenes Glück, dass er seine Familie nun wieder hatte. Seine Brüder standen fassungslos da. Sie konnten nicht begreifen, was hier vor sich ging. Und schluchzend sagt er ihnen, ich bin Josef. Und er fragte sie, ob sein Vater noch leben würde. Die Brüder brachten kein Wort heraus. So fassungslos waren sie. Sie konnten weder Pieps noch Paps sagen. Die wussten gar nicht, was sich hier abspielt. Und Josef bat sie, näher zu ihm zu kommen. Man muss sich vorstellen, Josef ist immer noch gekleidet wie ein Ägypter, geschminkt wie ein Ägypter. Sie sind nie auf die Idee gekommen, dass das sein Bruder, dass es ihr Bruder sein könnte. Er sagt, komm näher. Und als sie nahe bei ihm standen, sagte er nochmal, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Schade, dass wir nichts darüber hören, welche Gedanken in den Köpfen der Brüder hin und her jagten. Bestimmt fragten sie sich, was jetzt geschehen würde. Wenn das Josef ist, würde er sich jetzt rächen? Die Macht hat er. Doch Josef beschwichtigte sofort, erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe, und immer noch heulend, wohlbemerkt, macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um Leben zu erhalten. Die Hungersnot würde noch 5 Jahre andauern und das würde ihr Leben bedrohen. Und deshalb hätte Gott ihn vorausgeschickt nach Ägypten. So, das geht wieder nicht. Aha. Eins weiter. Danke. Ich drücke da immer. Gott hat mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen überleben zu lassen zur großen Errettung. Von welcher großen Errettung spricht Josef hier? Ob er sich dessen bis ins Detail bewusst war oder nicht, das wissen wir nicht. Doch eines scheint klar zu sein. Josef spricht von der großen Errettung, von der größten Rettungsaktion, die jemals auf dieser Erde geschehen ist. Er spricht von der Rettung durch Jesus Christus. Josef kannte das Versprechen, das Gott Abraham machte. Und dieses Versprechen erneuerte Gott gegenüber Isaak und gegenüber seinem Vater Jakob. Es ist das Versprechen des Nachkommens, durch den alle Menschen gerettet werden können. Und Paulus schrieb darüber im Brief an die Christen in Galatien, genauso verhält es sich mit dem Versprechen, das Abraham seinem Nachkommen gemacht wurde. Übrigens, sagte Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Und vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Wären die Brüder Josefs in dieser Hungersnot gestorben, und das wären sie wohl, wenn sie nicht in Ägypten hätten Nahrung holen können, hätte Gott sein Versprechen nicht erfüllen können. Kein einziger Mensch könnte gerettet werden. Wir würden alle ohne Hoffnung sterben und für Zeit und Ewigkeit verloren sein. Doch Gott ließ die Familie Jakobs überleben, weil er die große Errettung herbeiführen wollte. Und das war nur mit der Familie Jakobs möglich, denn sonst hätte er sein Versprechen nicht erfüllen können. Denn er verband sein großes Versprechen mit der Familie Jakobs. Ein Nachkomme aus dieser Familie wird der Retter sein. Und wenn diese Familie ausradiert ist, dann kommt kein Retter aus dieser Familie. Und deshalb ist diese Familie, seit sie weiter sich entwickelt, immer, immer angefochten gewesen. Aus dem Nachkommen Jakobs musste dieser Nachkomme Jesus Christus hervorgehen. Nur dann ist das Versprechen erfüllt, das Gott gab. Gott kann nicht dem Jakob versprechen, aus deiner Nachkommenschaft wird der Retter und der Erlöser kommen. Und nachher sagt er einfach, oh nein, ich habe es mir anders überlegt, ich nehme es von einer anderen Familie. Dann haben wir keinen Gott, auf den wir uns verlassen können. Dann hätten wir einen Gott, der wankelmütig ist, mal so, wir wissen nie, wie er sich entscheidet. Aber er hat es versprochen und er wird es tun. So hat die Josefsgeschichte mehr mit deinem Leben zu tun, als du das vielleicht angenommen hast. Weil Gott diese Familie in der Hungersnot bewahrte, kannst du heute durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Durch den Glauben an Jesus Christus kannst du deine Schuld vor Gott loswerden. Und Paulus erklärt das den Korinthern folgendermaßen. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb traten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott bietet dir und mir Versöhnung an. Die Frage ist, hast du sie angenommen? Etwas Wichtigeres kannst du in deinem Leben nicht tun, als die Versöhnung Gottes anzunehmen. Das ist das Einzige, was wirklich zählt für Zeit und Ewigkeit, diese Versöhnung mit Gott. Du kannst so viele Erfolge feiern in dieser Welt, wie du willst. Es gibt nichts Größeres und Wichtiges als die Versöhnung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Nun, Josef verstand, dass es sich hier um die Heilsgeschichte Gottes handelt. Er sah die großen Zusammenhänge und konnte deshalb seinen Brüdern sagen, und das ist wirklich sehr erstaunlich, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Unglaublich, diese Aussage. Josef fügte sich in den Rettungsplan Gottes, selbst wenn das für ihn schmerzhaft war. Er war bereit für ein höheres Ziel, persönliche Opfer zu bringen. Genauso wie Jesus bereit war, für uns ein großes und schmerzhaftes Opfer zu ertragen. Und zwar opferte er sich selbst für dich und für mich. Jesus erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus war bereit, diesen Weg zu gehen, weil er unser Problem der Sünde lösen wollte. Jesus wollte, dass wir mit Gott Frieden schließen können und dass der Weg in den Himmel offen steht. Petrus schreibt, Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben und für das Leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich vollauf verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Josef hatte einen Weitblick, der von großer Weisheit und großer Demut zeugt. Nun, die Brüder waren immer noch sprachlos. Josef forderte sie auf, möglichst schnell ihren Vater zu holen. Ihr müsst meinem Vater alles erzählen, was ihr hier gesehen habt, sagt ihm, was für eine Stellung ich hier in Ägypten habe. Bringt ihn hierher, so schnell es geht. Er wollte unbedingt seinen Vater noch sehen, solange er lebt. Josef fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und sie weinten beide. Er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Was für eine herzzerreißende Szene spielt sich da ab. Starke, geprüfte Männer, harte Männer liegen sich weinend in den Armen und küssen sich. Erst jetzt fanden die Brüder die Sprache wieder und sie redeten mit Josef. Josef machte seinen Brüdern keinen einzigen Vorwurf. Er verlangte von ihnen keine Demütigungen, keine Schuldeingeständnisse. Er wollte sich nicht rächen, vielmehr wollte er seine Familie bei sich haben. Das ist Versöhnung, die von Herzen kommt. Wir meinen manchmal, Versöhnung sei schon geschehen, wenn wir den anderen in Ruhe lassen. Ich lasse ihn, ich will einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben. Echte Versöhnung geschieht aber dort, wo die Gemeinschaft, wenn möglich, ist nicht immer möglich, die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Paulus schrieb den Korinthern in einem Fall, in dem sich ein Christ massiv gegenüber den anderen Christen schuldig gemacht hat, so bestraften sie diesen, aber wir wissen nicht, wie die Strafe aussah, ist für uns auch nicht wichtig. Aber jedenfalls meint Paulus, die Strafe ist schwer genug, die die große Mehrheit von euch über den Betreffenden verhängt hat. Also die haben den irgendwie diszipliniert. Das ist ein Phänomen, das wir nicht kennen, aber es ist mal so gewesen. Paulus fand, sie sollten die Strafe jetzt beenden. Man sollte es mit der Strafe nicht übertreiben. Und so forderte er sie eindringlich auf: Lasst es dabei bewenden, vergebt ihm jetzt viel mehr und macht ihm wieder Mut, sonst könnten Schmerz und Trauer ihn am Ende noch völlig überwältigen. Ich bitte euch also eindringlich, ihm ganz bewusst wieder eure Liebe zu erweisen. Hört auf mit dem. Lebt wieder diese Liebe. Es ist genug. Die Strafe ist genug. Er schloss den Gedanken mit einer sehr interessanten Bemerkung. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absicht ist. Wissen wir denn, was seine Absicht ist? Wissen wir das so genau? Der Widersacher will die Gemeinde Gottes zerstören. Er freut sich, wenn Christen streiten und wenn Gemeinden in Verruf kommen. Wenn die anderen sagen, schaut die mal an, die haben ja Krach untereinander. Die haben die Botschaft des Friedens und der Liebe und was machen sie? Sie bekämpfen sich und beißen und fressen sich gegenseitig. Paulus zeigte sich sehr entrüstend, als er vernahm, dass Christen vor öffentlichen Gerichten stritten. Paulus war empört, weil dadurch das Evangelium in Verruf gebracht wurde. Und Paulus meinte, dass ihr überhaupt gegeneinander vor Gericht zieht, ist schon eine Niederlage für euch alle. Warum seid ihr nicht bereit, euch Unrecht zufügen zu lassen? Warum könnt ihr es nicht ertragen, wenn jemand sich auf eure Kosten bereichert? Ja, das können wir wirklich schwer ertragen. Wir Schweizer sowieso. Eine unglaublich schwierige Gedanke für uns. Denn wir tun uns selbst schwer damit, wenn uns Unrecht geschieht. Wir sind uns gewohnt, uns für unser Recht zu wehren. Und schlussendlich ist uns egal, ob der andere ein Christ ist oder nicht. Wenn er mich bestohlen hat, dann will ich das zurück, was er gestohlen hat. Wenn er etwas unterschlagen hat, will ich es zurück. Und da gehe ich dann vor Gericht. Wir wollen unser Recht einfordern. Und Paulus sagt, warum könnt ihr denn das nicht ertragen? Was sollen dann die Richter denken, wenn zwei Christen vor Gericht stehen und gegeneinander kämpfen? Was sollen sie über das Evangelium denken? Josef wollte sein Recht auf Rache nicht einfordern. Er war zu einer tiefgreifenden Versöhnung bereit. Er wollte auch nicht, dass seine Brüder erklären mussten, warum sie das genau getan hatten. Das ist das, was wir dann immer wollen, wenn jemand mal... Die haben ja eingesehen, dass das falsch war. Aber dann wollen wir noch bohren und immer noch genau, warum hast du jetzt das so gemacht und hin und her. Was bringt das? Nichts. Wirklich gar nichts. Josef wollte dem Teufel keine Gelegenheit geben, zu zerstören, was Gott jetzt getan hatte. Die Brüder machten sich auf den Weg und Josef gab ihnen noch einen brüderlichen Rat mit auf den Weg, ein sehr erstaunlicher: Streitet euch nicht unterwegs. Das finde ich einfach, ich finde die Bibel einfach toll. Das ist so, einfach so normal. Streitet nicht. Wir sehen, das war nicht einfach jetzt heile Welt, jetzt sind sie versöhnt und jetzt geht alles Jubel, Trubel, Heiterkeit und so nach dem Motto, jetzt ist alles in Ordnung und es wird keine Spannungen mehr geben. Und sie blieben zusammen, bis der Tod sie scheidet. Biblische Geschichten sind eben keine Märchen, sondern wahre Begebenheiten mit echten Menschen. Und so kamen sie zu ihrem Vater und klärten ihm, dass Josef noch lebt. Das war für sie sicherlich nicht ganz so einfach, ihm das plausibel zu machen. Hatten sie ihn doch jetzt über Jahre angelogen, er sei tot und von einem Tier zerrissen worden und jetzt plötzlich müssen sie ihrem Vater eingestehen: Vater, wir haben deinen Lieblingssohn verkauft und der ist jetzt in Ägypten. Ein mächtiger Mann. Doch Jakob konnte das nicht glauben. Sein Herz blieb kalt. Sie erzählten nun ausführlich, wie es ihnen ergangen war und was Josef ihnen aufgetragen hatte. Sie zeigten ihm auch die Wagen, die er für ihn mitgeschickt hatte. Das waren natürlich königliche Fahrzeuge, also es waren vermutlich jetzt heute umgesetzt Rolls-Royce und Bentleys und Mercedes sind da vorne gestanden, mit Chauffeuren und allem. Dann endlich kam Leben in Jakob. Endlich kam Leben in Jakob. All diese Jahre, diese fast 30 Jahre, war etwas gestorben in ihm. Und jetzt kommt Leben. Nun wollte Jakob sofort zu Josef, denn er wollte ihn noch sehen, bevor er sterben würde. Und so zogen sie mit der ganzen Familie, und das waren damals immerhin 70 Leute, nach Ägypten. Als Josef mitgeteilt wurde, dass seine Verwandtschaft bald in Goschen eintreffen würde, fuhr er ihnen entgegen. Und als Jakob Josef sah, schloss er ihn in die Arme und weinte lang. Und er sagte zu Josef: Jetzt sterbe ich gern. Ich habe dich wiedergesehen und weiß, dass du noch am Leben bist. Nun ist die Familie wieder vollständig. Trotz der schwierigen Vergangenheit war Versöhnung möglich geworden. Josef hatte seinen Brüdern nicht nur geduldet, sondern er hat sich mit ihnen von Herzen versöhnt. Von seiner Seite ganz sicher. Von Seite der Brüder werden wir beim letzten Teil noch sehen, da ist noch etwas zurückgeblieben. Hier meine ich, würde das Wort aus dem Neuen Testament gut passen, mit dem viele Mühe haben, weil sie nicht recht wissen, wie man das verstehen sollte. Bringt einander vor allem eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Die Liebe deckt viele Sünden zu. Wenn wir von Herzen lieben, sind wir auch barmherzig. Und Liebe deckt viele Sünden zu. Die Liebe stochert nicht in den Wunden herum, sondern sie ist zur Versöhnung bereit. Es ist erstaunlich, wie sich Josef bedingungslos mit seinen Brüdern versöhnte. Er konzentrierte sich eben nicht auf das, was ihm seine Brüder angetan hatten, sondern er freute sich über das, was Gott daraus gemacht hatte. Und deshalb konnte er seinen Brüdern von Herzen vergeben. Josef hatte begriffen, dass der Glaube Opfer und Leiden mit sich bringen kann. Doch wer Gott vertraut, weiß, dass Gott den Überblick nie verlieren wird. Hilflos stehen wir manchmal vor unserem Leben, schauen unser Leben an. Hilflos stehen wir der Welt gegenüber, gerade jetzt, wo überall man den Eindruck hat, es brennt. Und alle haben Angst vor diesem Flächenbrand, vor dem Nahostkrieg. Wir haben Angst vor dem Krieg in der Ukraine, der auch noch nicht klar ist, wie der sich entwickeln wird und ob der noch mehr nach Europa schwappt. Aber eines wissen wir, Gott weiß, was er tut und er hat die absolute Macht. Er behält den Überblick über mein Leben und er behält den Überblick über alles, was in dieser Welt geschieht, auch wenn wir es nicht verstehen, wir können das nicht erklären. Wir können den Nahostkonflikt ein bisschen verstehen. Aber warum das jetzt alles geschieht? Es gibt Leute, die meinen, sie könnten jetzt mit der Bibel alles schön erklären. Das ist alles nicht so einfach. Aber eines wissen wir. Gott behält den Überblick. Ihm wird nichts entgleiten. Er weiß auch genau, wann und wie er in die Geschichte eingreifen wird. Und er wird seine Versprechen erfüllen. Das können wir als Christen, können wir garantiert sicher sein. Er wird uns in die Herrlichkeit bringen. Egal, was in dieser Welt kommt. Gott macht keine Fehler. Und er hält sein Versprechen. Lernen wir es von Josef, dass wir Gott in jeder Situation vertrauen können. Ob wir verstehen, was geschieht oder nicht, vertrauen wir Gott, wie wir es in den Sprüchen lesen und dazu ermutigt werden, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und vielleicht hat dir Gott heute Morgen gezeigt, dass du dich mit jemandem versöhnen solltest. Dann vertraue ihm und tu es. Bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, ja, für deine Gnade und Barmherzigkeit. Und ich danke, dass du den Überblick behältst. Und Josef hat das verstanden, vermutlich erst im Rückblick, dass du das zugelassen hast, damit die Familie, seine Familie gerettet wird und damit du dein Versprechen erfüllen kannst. Hilf uns, dass wir lernen, wirklich dir zu vertrauen, auch dann, wenn uns die Übersicht fehlt. Aber dass wir dir vertrauen, dass du sie behältst. Und solange wir uns an dich klammern, sind wir gut unterwegs. Wir danken dir für deine Liebe und Gnade, dass du auch uns vergeben hast und uns erlöst hast. Danke dir, Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Amen. Wir feiern noch Abendmahl und wir stehen jetzt auf zu dem Lied, das uns schön in das Abendmahl gedanklich hineinbringt, an meiner Stelle, wo zeigt, was hat Jesus für uns getan. Stehen wir doch auf. Und das ist, was für eine Liebe musst du haben, haben wir ja gesungen. Was für grossartige Liebe. Und im Johannesbrief heißt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist doch etwas unglaublich Grossartiges. Und wenn wir von der Liebe Gottes reden, dann reden wir nicht von einem schönen Gefühl, das uns überkommt, sondern dann reden wir von Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit Versöhnung möglich ist. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes hat in dieser Menschheitsgeschichte einen ganz konkreten Platz, nämlich das Kreuz auf Golgatha. Und größere Liebe gibt es nicht. Mehr Liebe, als Gott uns in seinem Sohn gegeben hat, gibt es nicht. Alles, was wir als Christen überkommen, wo wir beschenkt werden, auch im Leben, Glauben, und erfahren, Gottes Erfahrungen machen. Alles ist immer unter dem, was wir schon bekommen haben. Nichts, was uns Gott je noch geben wird, nachdem er uns ewig Leben geschenkt hat, kann das übertreffen, was er uns am Anfang gegeben hat. Denn in Christus hat er uns alles gegeben. So lehrt die Bibel. Darum müssen wir jetzt auch danken, dass Jesus das für uns gemacht hat. Dass er bereit war, den Weg auf sich zu nehmen, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, verspottet zu werden, ausgestoßen zu werden, verfolgt zu werden, bis dorthin, dass er ihn hingerichtet hat. Alles aus Liebe zu uns, weil er uns hat retten wollte. Wir stehen auf und beten. Herr Jesus, wir wollen dir einfach danken, was du für uns gemacht hast. Und ich denke, manchmal begreifen wir das gar nicht, wie grossartig das ist. Und manchmal denken wir vielleicht, ja, das ist jetzt auch nicht so eine Sache gewesen, sind ja viele am Kreuz gestorben damals. Aber die Last, die du getragen hast für uns, war grösser und schmerzhafter als jeder Mensch, der damals am Kreuz gestorben ist. Und du hast es gemacht aus Liebe und hast uns alles geschenkt. Und wenn wir jetzt das Abendmahl einnehmen, wenn wir an das denken, dass du dein Leib gegeben hast für uns und dass dein Blut geflossen ist für uns, dass du gestorben bist für uns. Und die Schuld, die wir selber zahlen müssten, hast du auf dich genommen. Und da will ich dir Danke sagen. Wir wollen das bekennen, indem wir das Abendmahl nehmen, dass wir der festen Überzeugung sind, dass du das tatsächlich für uns da hast. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir mal mit dir werden zusammen sein wieder. Und dann das Abendmahl mit dir werden feiern. Herr, nimm unseren Dank und euch entgegen. Jetzt wollen wir das Abendmahl einnehmen. Amen. Ihr könnt gerne Platz nehmen, stehen bleiben, wie auch immer. Der Kurt und der Jean-Pierre teilen uns das Abendmahl aus.
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir. Wohin du auch gehst in dieser Woche, er leite dich durch die Wüste, er schütze dich im Sturm und er bringe dich nach Hause und lasse dich von den Wundern reden, die du mit Gott erlebt hast. Amen. Wir singen miteinander nochmal ein Lied. Wie? Also, wir singen ein Abschlusslied miteinander, das eingeblendet wird. Am Schluss vom Gottesdienst. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche.